Also Folge 4 müsste es mittlerweile sein. In Summe ist es die Podcast-Folge 45. Und wir wollen heute sprechen über die Copa America. Ja, logischerweise über die Copa America. Also aktuell das einzige Turnier, was überhaupt stattfindet und was uns alle interessiert. Und wollen über die letzten beiden Spiele sprechen. Einmal das Spiel um Platz 3 zwischen Kolumbien und Peru und natürlich einmal das Traumfinale zwischen Argentinien und Brasilien. Oder wahrscheinlich auch andersrum in der korrekten Ansetzung. Also wie gesagt, Brasilien gegen Argentinien, das Finale, das Traumfinale. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und da habe ich mir wieder zwei Leute eingeladen, diesmal in komplett neuer Besetzung, die wir so auch noch gar nicht hatten jetzt in dem bisherigen Podcast-Segment zur Copa America. Einmal Achifutbol und Südamerika-Fußball-Koryphäe, Konifere, wie auch immer. Andreas Geipel ist zu Gast. Grüß dich.
Hallo.
Und den Jascha haben wir wieder mit dabei, der auch schon in der letzten Folge zu der Vorschau auf die beiden Halbfinalspiele mit dabei war.
Hallo.
So, meine Lieben, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wir haben tatsächlich jetzt das Traumfinale zwischen Brasilien und Argentinien. Bevor wir allerdings über das Spiel an sich sprechen, wollen wir erstmal noch über die beiden Halbfinals sprechen. Jascha, du warst ja schon bei dem Vorschau-Podcast auf die Halbfinals dabei. Was würdest du sagen, hat Brasilien gegen Peru dann die Erwartungen erfüllen können, die wir auch vorher gestellt hatten. Also wir wussten ja, dass es ein recht enges Spiel werden sollte mit aufopferungsvoll kämpfenden Peruanern, die aber wenig Torchancen haben werden aufgrund der Sperre von Carrillo. Würdest du sagen, dass sich Peru trotzdem gut geschlagen hat, trotz dieser 1-0 Niederlage oder eher nicht so gut?
Vor allem in Halbzeit 2 fand ich sie wirklich gut. Da haben sie viel gemacht. Hätten, finde ich, schon nach eine Viertelstunde, glaube ich, war es ungefähr, einen Elfer kriegen müssen, wo Thiago Silva irgendwie den Ellbogen rausstreckt, was aber im Videoraum irgendwie niemand so richtig interessiert hat. Erste Halbzeit war Brasilien natürlich schon deutlich besser, fand ich, und hätten auch nach 10, 15 Minuten schon 2-3-0 vorne liegen können. Da hat Cachese echt einiges rausgeholt. Aber in der zweiten Halbzeit kam Peru nochmal und da hätte es mich auch gar nicht gewundert, wären die ins Elfmeterschießen gegangen, weil da hat Peru richtig Alarm gemacht. Brasilien hatte dann einige Konter natürlich, aber insgesamt war es genau, wie wir es vermutet hatten. Ein enges Spiel, schwierig.
Gerade wenn ich an diesen Kopfball kurz vor Schluss dann noch denke, aus dem Freistoß, den Jotun, glaube ich, reingebracht hat. Kajens dort per Kopf aus, glaube ich, 5 Metern oder so waren es ja, glaube ich, nur, der dann noch vergeben hat. Das hätte auch nochmal gefährlich werden können. Aber das, was du eben sagtest, ist gerade eben die zweite Halbzeit der Peruaner ziemlich stark war. Untermauern eigentlich auch die Schussstatistiken. Also in der ersten Halbzeit hat Peru von insgesamt 7 Schüssen, die sie im ganzen Spiel abgegeben haben, hat Peru in der ersten Halbzeit nur einen einzigen abgegeben. Das war ein Volley-Schuss aus 30 Metern. Und dann die anderen 6 Schüsse kamen alle in der zweiten Halbzeit. Also dann wirklich eine klare Leistungssteigerung der Peruaner, finde ich. Andi, wie hast du das Spiel gesehen? Hast du Peru eigentlich auch so positiv gerade in der zweiten Halbzeit gesehen? Oder fandst du es eher von Brasilien so eine, wie von zu Brasilien erwartende, abgezockte Leistung?
Ja, eher Zweiteres. Ich denke, dass da einmal in 45 Minuten kurz mit Muskeln gespielt wurde seitens der Seleção und dass die Messe eigentlich schon gelesen war. Also dann in der zweiten Halbzeit sicherlich dann einige Nachlässigkeiten, sagen wir es mal. Es wäre natürlich mit ein bisschen Pech, ne? Geht es ins Elfmeterschießen, das hätte sich Brasilien dann natürlich selbst zuzuschreiben gehabt. Aber ich glaube, die waren sich schon ziemlich sicher. Und Peru, ja, ich meine, ich glaube, das Halbfinale ist schon ein großer Erfolg. Auch wenn natürlich man letztes Mal im Finale war. Aber also ich habe da auch großen Respekt vor der Leistung mit der Truppe. Aber ja, muss man auch einfach mal sagen, das war gut so. Und jetzt freuen wir uns einfach auf das Finale, ne? Das, was wir, glaube ich, alle uns irgendwie erhofft hatten. Und dass halt diese zwei Potencias, ne, diese zwei Schwergewichte aufeinandertreffen. Und ja, sind wir mal ehrlich, da hat auch Peru einfach auch nichts verloren, ne? Dann irgendwann mal. Und dann ist es eigentlich auch, so gern ich Gareca mag, Wahnsinnstrainer, aber ich glaube, das war das Maximale. Und ich glaube, entlang des Turnieres auch hier und da einiges an Spielglück dabei für Peru. Es ist absolut in Ordnung. Und mehr kriegst du aus der Truppe wirklich nicht raus. Wahnsinnig gut gemacht und auch überperformt etwas. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir jetzt das Finale haben, das wir alle wollten.
Absolut, absolut. Wobei natürlich man sagen muss, dass Peru, wir hatten es ja, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge damals, als wir in großer Runde waren, schon gesagt, dass Peru eine absolute Turniermannschaft ist. Also man hat jetzt innerhalb der letzten fünf Ausgaben jetzt zum vierten Mal mindestens das Halbfinale erreicht, was natürlich auch das Turniermodus einfach geschuldet ist. Und dann nach der Gruppenphase hat man eigentlich nur ein Viertelfinale und dann, wenn du das gewinnst, stehst du ja quasi schon im Halbfinale. Aber dennoch sollte das gerade bei so einem Land, was jetzt nicht so viele begnadete Fußballer hervorbringt, jetzt mal Guerrero oder Farfán in den letzten Jahren mal ausgenommen, die wirklichen Weltstars waren, finde ich das schon eine sehr respektable Leistung für Peru. Und wie gesagt, ich hätte eigentlich auch gerne das Spiel tatsächlich gegen Brasilien gesehen, wenn Carrillo dabei gewesen wäre, dass man da eben nicht mit dieser Fünferkette spielt, sondern weiterhin in diesen 4-2-3-1 oder verkappten 4-4-2 irgendwie so spielt, hätte ich mir ganz gerne angeschaut mit Carrillo dort als gefährlicher Konterspieler, weil dann hatte ich schon gesehen, der Padula war dann ja, schon sehr auf sich allein gestellt, fand ich. Also, weiß nicht, Jascha, hast du das ähnlich gesehen? Wahrscheinlich, also ging ja auch wirklich nicht so viel dann über ihn, wie man sich das vielleicht hätte erwarten können, hat zwei Torschüsse abgegeben, aber ansonsten ja, ziemlich lange auf verlorenen Posten gewesen, der Mann.
Total, und das ist halt genau wie du gesagt hast, im Prinzip auch einfach dem System da geschuldet. Ne? Ich hätte, genau wie du es gesagt hast, ich glaube mit Carrillo wäre das ein komplett anderes Spiel nochmal gewesen in irgendeiner Form, da wäre auch Brasilien ein bisschen defensiv mehr gefordert worden. Das Einzige, woran ich mich bei La Padula eigentlich fast erinnere, ist, wie er sich den Fuß im Rasen verdreht, weil das einfach so ein schrecklicher Rasen ist.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja schon irgendwie bezeichnend, ne, dass das irgendwie die einzige Aktion ist.
Ja, weil auf den Rasen nochmal zurückzukommen vielleicht, also liegt wahrscheinlich auch daran, man hat halt ja, glaube ich, nur drei Stadien gehabt und so, Maracanã noch als viertes Stadion noch dazukommt. Also, ja, drei Stadien für dieses ganze Turnier, wo immerhin 10 Mannschaften mit teilnehmen, das, also, weiß ich nicht, ob das auch in der Planung dann nicht so günstig war. Ich gucke jetzt auch nicht so viele Clubspiele in Südamerika, aber ich weiß auch nicht, wie da so diese Greenkeeper-Skills dazu beschaffen sind, dass da die Plätze immer wunderbar aussehen wie in England in der Premier League. War wahrscheinlich auch noch ein Faktor, der damit reingespielt hat, aber der jetzt nicht den brasilianischen Sieg irgendwie unterbuttern soll, finde ich.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde, man muss da den Brasilianern und auch den Argentiniern und vor allem nochmal mehr Messi und Neymar auch einfach Kredit geben und applaudieren, dass sie bei dem Rasen so Fußball spielen. Ne? Also da so technisch zu spielen, wie die beiden das eigentlich in allen Spielen gezeigt haben, ist nochmal mehr Wahnsinn als sowieso schon.
Wollen wir nochmal ganz kurz gucken auf unseren heimlichen Star, der Peruaner. Yotun hatten wir ja schon in der letzten Folge gesagt. War auch da, fand ich, wieder defensiv sehr solide, hat im Mittelfeld 3 Tacklings gewonnen, hat ansonsten auch ziemlich viele Zweikämpfe noch so gewonnen, ich muss mal eben noch kurz die Statistik überfliegen. Ja gut, Pressures, also quasi Successful Pressures, also Druck, den man da quasi ausübt, hat er auch 27 Pressing-Aktionen gehabt, aber lag wahrscheinlich auch daran, einfach das begründet, dass Peru fast immer noch im eigenen 16er war oder in der eigenen Hälfte, also man hatte ja selten wirklich mal entlastende Angriffe dort. Aber was eben, finde ich, vorrangig gar nicht so viel an dieser Fünferkette lag, die man gespielt hat, sondern eher an der wirklich starken Ballzirkulation der Brasilianer. Also ich glaube, mit Paqueta und Neymar haben sich da jetzt mittlerweile zwei Spieler gefunden, die wirklich sehr gut harmonieren und die wirklich die Fäden bei Brasilien Ballbesitzer wirklich in der Hand haben, Andi. Wenn du das auch so siehst.
Ja, auf jeden Fall. Es ist vor allem mit Paqueta hast du halt auch einen pressing-starken Spieler. Das wird, denke ich, jetzt auch nochmal gegen Argentinien auch nicht unwichtig sein, die ja nicht immer so sich da erfolgreich lösen können, wenn dann ein Gegner den so auf den Füßen steht. Also die können, muss man mal ganz ehrlich sagen, Argentinien ist jetzt keine Pressingmaschine und das sind in beide Richtungen. Ne? Und ich hoffe, ja, ich gehe davon aus, er wird spielen. Ich finde es auch gut, dass er spielt, also Paqueta, aber es funktioniert doch dann ganz gut, ne, bei Brasilien. Und das ist so das könnte dann eine Nuance sein, die dann wieder doch ein bisschen stärker für die Seleção spricht. Vor allem, weil halt, ja, diese, also ich spanne jetzt mal den Bogen zum Finale, ne,
klar, klar.
Weil, klar, das ist halt, ne, steht jetzt vor der Haustür. Und, ich bin, wir hatten ja auch da bei Twitter mal diesen kleinen Diskurs, wie die Seleção einzuschätzen ist und ich weiß jetzt auch nicht genau, ich glaube, sie haben jetzt nicht enttäuscht, sie haben jetzt auch sicherlich nicht überperformt. Ich glaube, bei Argentinien kann man schon sagen, ich glaube, keiner ist enttäuscht von der Albi Celeste, dass man, man spielt eigentlich vergleichsweise vielleicht sogar ja, den besten Fußball der letzten Jahre, ne? So eher so Richtung Sabellas Zeiten, was aber natürlich daran liegt, dass Messi halt abartig stark ist, ne? Und dass De Paul ein tolles Turnier spielt und sich da reingefunden hat und das, ne, auch wenn es jetzt gegen Kolumbien, wenn da Luis Diaz da die rechte Abwehrseite hergespielt hat, wie er wollte, aber trotzdem ist mit Molina mal einer da, der wobei Montiel auch gut ist eigentlich, aber der auch da ein bisschen die Problemzone hinten rechts eigentlich ganz gut bisher gelöst hat. Enttäuschend ein bisschen finde ich Lautaro vorne. Also Lautaro ist ja mega krack, ne, eigentlich. Und aber weiß ich nicht, warum er dann irgendwie die Dinger jetzt nicht so gemacht hat im laufenden Turnier. Aber es gibt schon einiges, wo ich sage, ey, ich glaube, dieses Mal sind sie soweit. Messi holt das Ding. Ich sag's jetzt so, Messi holt das Ding für Argentinien, die anderen ziehen mit. Und dann hast du halt, was weiß ich, ein Di Maria, ein Kuhn, ein Messi, die alle, wobei Di Maria im WM-Finale nicht dabei war. Otamendi war, glaube ich, WM hat er auch nicht gespielt, aber diese vier, die waren ja bei Copa America-Finale gegen Chile in beiden auch dabei. Man redet ja dann gerne nur von Messi, aber es gibt ja auch die anderen und gerade Di Maria, wenn du mal so siehst, ich weiß nicht, mal Frage in die Runde, auch europäischer Fußball, die letzten, ist mal abgesehen von Cristiano und Messi, gibt es einen besseren Spieler, ne, mit Ball am Fuß, der mit Geschwindigkeit auf die Abwehr reinzuläuft, als Di Maria in den letzten 10 Jahren. Die Frage kann man sich ja durchaus mal stellen, weil er manchmal ein bisschen kritisch gesehen wird. Aber ich würde jetzt mal sagen, den gibt es nicht. Di Maria kommt nach den beiden, ist es er. Und im laufenden Turnier, einer, der da sonst noch sehr überzeugt hat, war Luis Diaz von Kolumbien, wo du auch sagst, okay, der Typ ist auch mega Waffe, einfach am Ball. Und allein schon diese Generation, ne? El Kun, okay, ist, ne, wenn er überhaupt reinkommt, ne? Eigentlich mit Lautaro bist du da schon gut. Und dann diese Messi, die Maria Kun-Generation, ey, die muss einfach was gewinnen. So. Und dann hat Messi endlich mal was gemacht, was weder Diego noch Pelé noch, und dann ist er einer der ganz Großen. So, weil die haben ja keine Copa America gewonnen. So, und Lionel kann es jetzt schaffen. Weiß ich nicht, wie seht ihr das?
Also, genau so. Ja, absolut. Ich wollte gerade sagen, ja. Vielleicht noch auf Di Maria kurz einzugehen, sehe ich ähnlich. Also, gut, das ist natürlich hinter Ronaldo und hinter Messi, da den einen Spieler der letzten 10 Jahre rauszufinden, der gerade offensiv dort so besticht. Aber ich gebe insofern recht, dass Di Maria natürlich, was seine ganze Offensivaktion angeht, eigentlich seit Jahren noch bei PSG, auch bei Real damals ein ganz, ganz wichtiger Spieler gewesen, als Real La Decima gewonnen hat. Weil er auch, ich finde seine Arbeitsrate einfach total krank. Also der rennt ja wirklich trotzdem das ganze Spiel über, ist er aktiv, ist in den zentralen Räumen zu sehen, ist auch außen zu sehen, macht dazu bringt er die Flanken rein. Also ist einfach irgendwie für mich der Inbegriff eines Ballers. So. Also unfassbar feiner Fuß, finde ich auch. Bringt Flair mit, also will ich euch schon recht geben, so zumindest was so diese ganze Konstanz irgendwie der letzten 10 Jahre so angeht, da war er auf jeden Fall weit vorn. Also jetzt mal so De Bruyne und so ausgeklammert, die jetzt die letzten 4-5 Jahre erst so rauskam, aber die Maria ist da schon einer, der ganz weit vorne ist, seitdem er dann bei Real war.
Hat das ganze Spiel verändert, als er reingekommen ist. Ne? Also ich hatte echt das Gefühl, Kolumbien geht gleich in Führung und dann kommt er rein und hat einen Dribbling nach dem nächsten angezogen, nach hinten gearbeitet. Super Vorlage einmal für Messi, der dann Pfosten trifft, nachdem er wirklich irgendwie auf einem Quadratmeter gefühlt 4 Kolumbianer mit einer Körpertäuschung aus dem Spiel genommen hat. Also schon Garant dafür jetzt in dem Spiel, dass das nicht noch komplett gekippt ist. Und ich meine, dann hatte Argentinien natürlich auch noch die Riesenchance von Lautaro, die er irgendwie nicht reinmacht, wo er Wilmar Barrios, glaube ich, anschießt, der auf der Linie eigentlich schon umgefallen ist. Leeres Tor. Also mehr 100%ig habe ich selten gesehen. Und das ist halt vielleicht auch so ein bisschen das, was Andi gerade angesprochen hat. Also ich mag Lautaro sehr gerne, aber bei dieser Gruppe habe ich das Gefühl, lässt er ein paar Dinger liegen, die du halt wirklich als Weltklasse-Mittelstürmer einfach reinmachen musst. Und da gibt es halt auch noch ein paar Spieler vor ihm, die lassen sowas nicht liegen. Und deswegen ist er halt auch noch nicht ganz oben, meiner Meinung nach.
Ja, also nochmal zur Einordnung, laut FBREF, so einer Datenbank, die viele verschiedene Statistiken eben zur Verfügung stellen, hätte hat Lautaro Martinez einen Expected Goals-Wert von 4,5. Also hätte er eigentlich mindestens 4 Tore schießen müssen bei dem Turnier. Und das ist ja meistens auch eigentlich so, dass die Weltklasse-Stürmer dann eigentlich einen Expected Goals Wert von, weiß ich nicht, 3 haben und haben aber dann Torwert von 5 oder 6 oder so, die wirklich richtig krassen, so Lewandowski oder Lukaku oder so. Ich glaube da einfach, gerade auch wenn ich an das Spiel gegen Ecuador war, glaube ich, hat er auch so viele Chancen liegen lassen. Also die Chancen, die er dort hatte, hat ja wirklich fast für 2 Spiele gereicht. Deswegen hoffe ich eigentlich auch, dass das jetzt zumindest für ihn persönlich, würde es mich freuen, wenn dieser Knoten auch im Finale platzen würde. Weil wenn, ich glaube, wenn du dann gegen Brasilien im Finale dann auch noch im Maracanã spielst, dann will ich mir gar nicht ausmalen, dass der, wenn der Typ dann wieder so Chancen da, wie am Fließband liegen lässt.
Aber Nervenstärke hat er, ne? Den Elfmeter dann so rein.
Ja, das stimmt, war, ja.
Ne, also für alle, die es nicht gesehen haben, das war schon
also bei
ein strammer Schuss.
Ach, ist jetzt Sascha raus?
So. Nee.
Ah, nee, das hat sich bei mir nur, sorry. Bei Lautaro ist ja auch so geil, ich kann mich erinnern, die hatten damals, da war der noch U20-Nationalspieler und bei der Subvente, also bei der Südamericana haben sie es dann, die hatten dann mit den Jungs von der AFA, haben die da so Konzentrationstests gemacht, kann ich mich noch erinnern, und dann hat der Lautaro optimal abgeschnitten, ne, wo sie alle ihre Jungs zu so einer Art irgendwie, ne, wie aware sind die auf dem Platz und später dann im Laufe seiner Karriere, wenn du dann siehst, ne, was er für ein Killer ist, so, ne, eigentlich auf dem Platz oder, weißt du, oft das erste Tor, das Führungstor, der Ausgleich, last minute, auch gerade damals U20 oder so, ne, der Typ ist eigentlich der Wahnsinn und vielleicht ist es so, dass er ein bisschen die Vorrunde jetzt gebraucht hat, aber man muss sich das auch mal vorstellen, ne, der Lautaro steht da drin als, sagen wir mal, auch irgendwo als Schlüsselspieler, aber er ist ja der Einzige aus seiner Generation, sage ich jetzt mal. Also es gibt schon nochmal Jungs, die da reinkommen, ne, irgendwie, so wie Molina ja auch.
Oder Nico Gonzalez. Nico Gonzalez würde ich, glaube ich, auch mit reinziehen, weil er ein bisschen älter ist, aber.
Genau, Nico Gonzalez. Aber er hat ja trotzdem, weißt du, diese Di Marias und Messis und Agüeros und das sind ja richtige Schlachtschiffe in Argentinien, diese Jungs. Und da lastet ja auch schon ganz schöner Druck. Die 9 in Argentinien sowieso, ne? Higuain, ja. Higuain ist daran zerbrochen. Und über Kun können wir auch mal diskutieren, ob er das jemals geliefert hat. Ne? Und da ist halt einfach ein wahnsinniger Druck, ne? auf dieser Position in der Albiceleste. Und ich glaube aber, dass er jetzt die Vorrunde, ne, da, also er gefühlt hätte er in der Vorrunde schon in der Gruppenphase schon 4 Tore schießen müssen. So, ne? Und eigentlich, der hätte eigentlich doppelt so viele Tore machen müssen. Und jetzt auch gegen Kolumbien, da hat er sich, ne, kann man jetzt streiten, hat er sich da gut bewegt oder haben die Kolumbianer ihn ja schlecht bewacht. Du kannst natürlich in der Box so einen Spieler nicht so frei stehen lassen. Da stehen ja 4 Kolumbianer drumherum, keiner steht bei ihm. Mhm. Das macht er natürlich im Schlaf. Ich gehe mal davon aus, dass es gegen Brasilien nicht so einfach ist. Oder auch in der zweiten Halbzeit, wenn als Di Maria rüberlegt, er muss ja auch drin sein. So. Er muss drin sein. So. Das muss einfach, ne, Deckel drauf, so mit dem Spielzug. Und da muss er, ich finde, da ist er noch in der Bringschuld. So, ganz ehrlich. Also gern ich ihn hab, den Lautaro, aber da muss er zeigen, dass er der beste Mittelstürmer in Südamerika ist aktuell. Und das muss er im Finale zeigen und das muss er gegen Brasilien zeigen.
Da habe ich es quasi schon so rausgehört, dass du Lautaro schon als Stammspieler jetzt oder als Mann für die erste Elf siehst und eben nicht Kuhn oder Di Maria auf Außen, Messi Zentrale oder so. Nee,
du brauchst, weil der
bin typ ich ja beruhigt.
Goalgetter ist und das ist halt auch die Zukunft. Ich meine, El Kun, ja fue, ne, das war schon. So, da sollte man auch nicht mehr zurück. Ich glaube, man könnte sich überlegen, ihn vielleicht am Schluss nochmal zu bringen oder so. Aber Lautaro hat auf jeden Fall auch Kraft für 120 Minuten eigentlich. Also das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Und ganz ehrlich, so ich weiß nicht, ich habe einfach ich habe kein Vertrauen mehr in Agüero. Das ist, ja, weil schon so oft haben wir uns gedacht, weil der Typ ist ja auch sympathisch und so, und man mag ihn ja, ne, so, ne, es ist ja irgendwie cool und alles. Und er ist ja dann auch in der Premier League so ein absoluter Spitzenspieler, aber leider, der wirst du nur enttäuscht in der Albiceleste von ihm. Und deswegen, bei Lautaro kann ich, klar, ne, man muss das schon auch kritisch sehen, sein Turnier bisher, aber das ist die Zukunft im argentinischen Sturm und der muss spielen und ich glaube auch, er könnte das Zünglein an der Waage sein.
Okay.
Auf der anderen Seite bin ich mir ziemlich sicher, dass Di Maria von Anfang an spielen wird. weil er hat so gut gespielt und González hat in den letzten beiden Spielen nicht so Glück gehabt, fand ich, in seinen Aktionen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die Maria reinwirft. Auch einfach natürlich, weil das irgendwie auch ein Spiel ist von der Bedeutung und von der Größe, was die Maria in seinem Leben schon 100 Mal gespielt hat und González nicht mal annähernd einmal. Und ich glaube auch, dass es eine ganz gute Entscheidung wäre, ehrlich gesagt. Die Maria hat eine Topform im Moment mal wieder gefühlt, wirklich schon das 25. Mal in seinem Leben blüht er nochmal auf, nachdem so viel Kritik kam, immer wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den von Anfang an sehen werden.
Ja, wollen wir auf jeden Fall hoffen. Wenn wir jetzt schon über das ganze Argentinien-Spiel oder über das Halbfinale aus argentinischer Sicht gesprochen haben, Jascha, dann lass uns doch mal auf die Kolumbianer nochmal eingehen. Wir hatten es ja schon vor dem Spiel gesagt, dass Luis Diaz wahrscheinlich der entscheidende Mann sein wird. Abermals für Kolumbien, also man dazu sagen, der hat jetzt aktuell, Kolumbien hat zwar nicht so viele Tore geschossen bei der Copa, aber hat immerhin 50% davon beigesteuert und ist auch einer der besten Dribbler und der Spieler, die quasi im Vergleich jetzt zu Lautaro Martinez, hat er quasi mehr aus seinen Chancen gemacht. Also er hat quasi 1,7 Tore, glaube ich, mehr geschossen, als statistisch zu erwarten waren. War er eher dieser Killer dazu in der Box. Und Luis Diaz hat eben, wie wir es gesagt hatten, diese rechte Seite von Argentinien sehr gut bespielt und da wirklich vor große Probleme gestellt. Wie würdest du jetzt erstmal so ein, zumindest bis dahin, Kolumbien so bewerten bei der Copa aktuell? Vor allem auch besonders auch Luis Diaz.
Kolumbien fand ich solide. Ehrlich gesagt sogar ein bisschen besser, als ich erwartet hatte. Also sie haben sich zum Beispiel gegen Venezuela nicht mit Ruhm bekleckert. Ne? Da haben sie unentschieden gespielt. Also sie hatten schon so Spiele, die kaum irgendwie anzusehen waren, aber ganz grundsätzlich fand ich sie dann doch irgendwie besser als erwartet, nach den ersten paar Spielen zumindest. Sie haben natürlich, wie du jetzt schon gesagt hast, mit Luis Diaz einen Wahnsinnsspieler, der auch garantiert nochmal einen Karriereschritt machen wird und aus Portugal weggehen wird, wenn nicht alles irgendwie schief läuft, der wirklich gemacht hat, was er wollte da auf außen, der auch ein wunderbares Tor gemacht hat, fand ich. Also den machen nicht viele so, auch noch im Fallen luft er den rüber über Martinez.
Ja.
Ihr Problem, fand ich, war halt so ein bisschen, dass sie keinen richtigen Killer im Strafraum hatten, ne? Obwohl sie nominell so gute Stürmer haben, aber da kam ein bisschen wenig von den Jungs.
Stimmt leider. Ja, Andi, wie siehst du das? Also ich habe Kolumbien eher, wie Jascha das auch sagte, von der Grundanlage oder Spielanlage her sehr solide gesehen, also haben auch, finde ich, relativ wenig Fehler gemacht. In sämtlichen Spielphasen, aber vorn drin, fand ich das offensive Potenzial gemessen eben an Luis Muriel Zapata, die man davon hatte, auch Cuadrado würde ich auch mit als Offensivspieler zählen, trotz seiner Ende 30 oder Mitte 30 ist er mittlerweile schon, fand ich es offensiv eher ein bisschen enttäuschend, aber für den ganzen Turniermodus eigentlich eine solide und gute Leistung eigentlich, ne?
Ja, ich finde schon, sie hätten mehr machen müssen, ehrlich gesagt, weil der Kader ist echt gut. Und da kam, ja, das war eigentlich schwach über weite Strecken. Also es war okay, aber ich persönlich, ich denke mir immer, die Kolumbianer, das ist eigentlich eine Fußballmacht.
Ja.
Ne, also auch wenn wir da gerne über Uruguay reden, die auch stark sind und so, aber ich finde immer noch, rein fußballerisch ist da auch immer noch, die Uris sind geil, ne? Auch so von ihrer Mentalität, aber rein fußballerisch sind doch die Kolumbianer, die sind doch nicht wirklich schlechter als die Brasilianer und die Argentinier. Also das ist doch immer so, ob Albi Celeste oder Seleção ist, die wollen doch alle nicht gegen Kolumbien spielen, weil sie genau wissen, du hast da solche Jungs wie jetzt aktuell Luis Diaz, der ja auch, ne, in den Jahren, also bevor der zu Porto gegangen ist bei Junior, der hat ja da auch international alles zerlegt auf seiner Seite. So, ne? Also man kannte ihn schon, ne? jeder weiß das. Und wenn du mal so guckst, wer bei Kolumbien einfach die letzten Jahre da herausgeragt hat, das waren ja auch richtig gute Kicker. So, ne? Das ist eine richtig tolle Fußballnation, aber ich glaube einfach, dass da auch vielleicht dann doch, ne, wer weiß, wie diese Unruhen in dem Land, und man kennt das ja auch hier von der AFA mit organisatorischen Sachen, dass dann vielleicht die Top-Spieler aus Europa sagen, hey, was ist das eigentlich hier für eine Dorfveranstaltung, was ist denn los, ey? Was charterten ihr, wo bucht ihr uns ein, was habt ihr da organisiert, und wer weiß, ob das nicht vielleicht auch irgendwo noch eine Rolle gespielt hat, dass da einfach Unruhe und Chaos war und dass dann diese ganze Vorbereitung irgendwie nicht so top war, und weil ja eigentlich die Etablierten, sagen wir mal, aus kolumbianischer Sicht jetzt nicht überperformt haben. Wenn, dann waren es eher solche, ich meine, Luis Diaz ist jetzt auch kein absoluter Stammspieler gewesen in Kolumbien vorher. Ja, also mal Startelf oder mal nicht. oder Santos Boré ja auch nicht, ne? Und wo du dann sagen musst, von den wirklich Offensivkräften waren es ja die beiden, die dann noch am ehesten geliefert haben. Und Luis Díaz nochmal ganz kurz zurück, ich liebe den ja, ne? Hatten wir ja auch schon im Vorfeld da geredet. Er ist aber kein Killer, ne? So, der hat jetzt zwei Tore gemacht. Gut, das eine war halt, ne, artistisch herausragend, ja. Und das andere auch, ne, gegen Argentinien. Also war schon stark, aber er ist jetzt ja auch keiner, er ist ja auch eher ein Vorlagengeber, würde ich behaupten. Ja. Oder einer, der ist ein Winger halt, ne? Ein richtiger Winger.
Genau, ja. Klassisch eigentlich mit seinem starken Links ist er ja, ne, dass er dann über die linke Seite kommt. Also finde ich ihn eigentlich auch. Hat irgendwie auch so Flair, finde ich. Also südamerikanisches, ja. Flair, einfach so, hat immer eine gute Idee irgendwie.
Ja.
Ja.
Ist ja auch der erste, hat ja auch einen richtig geilen Background, ne? So, er ist ja der erste indigene Spieler, ne? Nationalspieler Kolumbiens, der dann irgendwie Anfangszeit noch so ein bisschen abgemagert, ne, wo sie erstmal so aufpäppeln mussten, ne? Der irgendwo auf dem Turnier, Valderrama, glaube ich, hat ihn irgendwo gesehen oder weiß nicht mehr, man kann sich ja da mal einlesen, es ist eine richtig geile Story und er ist halt einfach dieser wahnsinnig gute Fußballer. So, also eigentlich genau das, was jetzt viele europäische Nationen sagen, ach guck mal, so einen, ne, den haben wir gar nicht, den bilden wir nicht mehr aus. So, das ist der, das ist genau der Spieler und ja, auf jeden Fall einer der ganz, ganz großen Entdeckungen. Für Jascha oder für mich oder für andere, Victor oder so, jetzt nicht, aber jetzt mal für die breitere Masse, gerade aus europäischer Sicht, sagen alle, es ist ja ein geiler Spieler, der war davor auch schon, aber diese Bühne hat er jetzt gebraucht und ich habe jetzt gelesen, irgendwie kürzlich, dass Porto wohl 80 Millionen aufruft für ihn.
Meinst du denn, er bleibt?
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er erstmal bleibt. Weil ich denke, er braucht das noch. Also ich würde ihm schon noch ein Jahr geben, glaube ich, in Portugal. Und dass er dann wechselt. Ich glaube jetzt, ich würde es nicht machen an seiner Stelle. Er hat ja auch einen ganz cleveren Berater. Das ist auch so ein junger Kerl. Der ist ja kaum älter als er selbst. 30 oder was, wie der ist, der Carlos. Und aber ich glaube, der weiß auch, wo er mit ihm dahin will. Und Porto ist ein gutes Pflaster, ne? Portugal generell mit Latinos und danach, ich denke mal, weil gerade auch als Latino-Winger, Außenspieler, du musst erstmal klarkommen mit diesem Anspruch an europäischen Fußball, was die Defensivbewegung anbelangt. Und da ist natürlich Porto, ne, als so eine dominante Mannschaft. Das ist eine gute Schule, aber ich glaube, ihm wird es noch ein Jahr länger da nicht schlecht tun. Und dann sollte er eigentlich mit allem gerüstet sein. Und dann, ja, wenn er dann noch ein bisschen mehr an seinen, sagen wir mal, an seinen Abschlüssen à la Ian Robin oder sowas arbeitet, einfach noch ein bisschen mehr dahingehen, ein bisschen mehr Punch, Offensivkraft. Und dann ist er sicherlich auf besten Wege einer der Top 10 Offensivspieler weltweit zu werden, wenn er das so weitermacht.
Ja. Kann man auch gut vergleichen mit Di Maria, finde ich, über den wir eben schon gesprochen haben. Hat auch einen ähnlichen Weg bis jetzt gemacht. Ne? Di Maria war dann bei Benfica, eben bei Porto. Ich könnte mir auch vorstellen, genau wie du sagst, dass er jetzt noch ein Jahr da bleibt und dann den nächsten Schritt wagt. Der wird schon kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Relativ bald. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was mit ihm passiert, weil, wie du schon gesagt hast, hat Potenzial ohne Ende.
Ja, ist eigentlich, glaube ich, auch zu gut für die Liga NOS oder die erste portugiesische Liga. Ich würde mir, also ich habe mir vorhin so überlegt, hätte der AC Milan nicht so viele Optionen schon in der Offensive mit vielen Talenten, auch wenn ich da an Rafael Leao oder so denke, oder Ante Rebic oder so, dass ich ihn auch gerne irgendwie bei Milan sehen würde, so, oder generell in Italien irgendwie. Kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich glaube, es dürfte ihm eher erstmal liegen, wenn er quasi weiß, okay, unsere Spielanlage ist vom Grunde defensiv, aber da sind trotzdem immer nach hinten einige Verteidiger und Sechser, die das Ding absichern, wenn ich mal vorne den Ball verliere. Und dass er quasi dort nicht sofort in dieses kalte Wasser, also wenn er jetzt zum Beispiel in die Bundesliga wechseln würde, könnte ich mir vorstellen, dass er da komplett überfordert sein wird, weil der da viel, viel mehr nach hinten mitarbeiten muss, gerade auch im Pressing viel, viel mehr vorne schon anlaufen muss. Und das könnte ich mir vorstellen, dass er da ein bisschen überfordert ist ganz am Anfang. Ja, also könnte ich mir ganz gut vorstellen, der irgendwie nach Italien wechseln könnte. Würde ich mir zumindest wünschen. Okay, ja, genau, Andi nickt. Okay, sehr gut.
Ich nicke, weil jetzt, wo Schalke abgestiegen ist, wollen wir nicht mehr in der Bundesliga.
Okay, dann warten wir. Na gut, dann hat ja jetzt Luis Diaz das eine Jahr. Dann steht Schalke wieder auf und dann schauen wir mal, ja.
Dann haben wir wieder 80 Millionen zum Ausgang.
Genau. Ja. noch kurz zur Chronistenpflicht. Also das Argentinien hat sich dann im Endeffekt auf dramatische Weise noch im Halbfinale im Elfmeterschießen dann noch durchgesetzt. Durch die Leistung von Emiliano Martinez. Also unfassbar 3 Elfmeter gehalten. Dann auch die Art und Weise, wie er die Bälle nachhält, dass er Jerry Mina dazu mit so einem Trash-Talk dort irgendwie dort noch so beeinflusst. Fand ich schon stark irgendwie, unabhängig jetzt davon, dass ich den Typen generell geil finde. Also ich finde ihn einfach super, weil der, also ja, wir hatten es ja auch schon mal geschrieben auf Twitter, Andi, das hat halt 4 von 6 Elfmetern bisher gehalten, wenn du noch das erste Elfmeterschießen mit reinrechnest, also was halt eine unfassbare Quote ist. Da bin ich auch, also wir können auch vorstellen, dass der Typ auch unabhängig jetzt vom Elfmeterschießen oder nicht, der auch zu einem der Schlüsselspieler werden könnte im Finale gegen Brasilien dann.
Jascha?
Oder? Was meinst du? Er hat jetzt natürlich Selbstvertrauen ohne Ende. Ne? Also 3 von 5 ja. Elfer zu halten, das sieht man ja fast nie. Und dann noch mit diesen beinahe schon ikonischen Worten: Siete el boludo, ya te conozco a vos. Was er dann irgendwie gar nicht so richtig übersetzen kann, so wörtlich. Ich kenne dich. Du bist ja, mach mal ruhig den Lauten, aber ich kenne dich schon. Ich weiß, wo du hinschießt. Einfach super. Ich habe jetzt auch gesehen, wurden schon die ersten T-Shirts gedruckt mit den Sätzen.
Echt?
Tatsächlich. Okay. Stehen sie verkaufbereit. Ja. Also der wird ganz entspannt schlafen, weil er weiß, dass er eine ziemlich große Brust hat im Moment.
Mhm. Aber es ist ja auch genau das, was man doch irgendwie so schmerzlich vermisst hat, ne, bei der Nationalmannschaft. Weil, also Messi, so gut er doch spielt, aber er ist halt kein Lautsprecher. Ne? Und seit irgendwie Masche nicht mehr da ist, ist halt irgendwie, du hast so ein leichtes Führungsproblem. Und auch auf der, also ich bin ja auch kein Freund gewesen von Sergio Romero, ne? Also alles gut, ja. Ne? Nicht schlecht, ja. War jetzt auch nicht schlecht, aber
das Tor von gegen Götze im Finale 2014 kann er, finde ich, auch, also ein guter Keeper hält das Ding auch und rennt das nicht irgendwie über den Pfosten hinaus noch, bleibt einfach stehen, ja, also kann man auch drüber streiten, da gebe ich dir recht, Romero war jetzt auch nicht so der wirkliche Rückhalt, nee. So, wenn ehrlich sind.
Und was halt dann immer bei Argentinien, wie lange reden wir da schon über Abwehrprobleme? So, ne? Ewig. Und das liegt halt auch daran, wir als Schalker wissen das ja auch, Jascha, als zum Beispiel Manuel Neuer weg war. So seither, danach hat es irgendwie was auch so bei Schalke. Also wenn du einen dominanten, lautstarken Keeper hast, so einer, der eine breite Brust hat und der das halt auch untermauert durch eine gute Leistung, so, das ist schon die halbe Miete defensiv. So, und jetzt gut, ja. haben wir, sag ich jetzt mal, ist er endlich mal da. Und ich glaube, das wird auf die ganze, also ich orakel das jetzt natürlich, ich sag, die ganze Viererkette wird gegen Brasilien ganz anders aufspielen, weil wir wissen, wir haben hinten El Dibu. Und im Zweifelsfall rettet der uns der Arsch. So. Und ich meine, 3 Gegentore bis jetzt. Waren es 3 oder 4, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, waren es irgendwie 3 oder 4, egal ob 3 oder 4, es sind ja wenig, ne, also für das, dass du ne, doch den einen oder anderen ganz guten Gegner hattest, also die insgesamt, die Performance von Argentinien ist ja gar nicht so schlecht defensiv, wie manchmal befürchtet, deswegen sage ich auch zu Otamendi heute nichts, weil für seine Verhältnisse ist das Turnier gar nicht so schlecht von ihm und ich finde eher, man kann so ein bisschen, ich bin von Tagliafico ein bisschen enttäuscht. Ich würde auch gerne Acuña lieber sehen jetzt, weil das irgendwie diese, so ein bisschen diese Schlafmützige bei ihm sich manchmal, also gerade da gegen Paraguay, ne, erster Elfer und dann schläft er noch da beim Nachschuss und so, hat mich nicht überzeugt. Ne. Ich würde mir wünschen, Argentinien geht mit breiter Brust, ne, mit Acuña auf jeden Fall auf dem Platz und wir wollen mitspielen. Weil wir das Ding gewinnen wollen. Wir stellen uns deswegen, Jascha, auch keine Dreierkette. Glaube ich auch nicht. Ist auch nicht Scalonis Handschrift, irgendwie mit Dreierkette zu spielen. Und ich hoffe, er macht es auch nicht. Weil das, ganz ehrlich, das wurde ja auch unter Sampaoli auch ein paar Mal gemacht. Und die können das nicht. Und das, ich hoffe, sie machen es nicht. Die sollen mutig nach vorne spielen. Messi das Ding und ihr, Lionel macht es. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe es auch nicht. Ich hatte es ja auch, hat's auch geschrieben, aber ich habe es so ein bisschen befürchtet. Ich wüsste aber auch gar nicht, wen du da reinmachst. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Cuti Romero nicht fit wird, kannst du durch Sandro Martinez spielen lassen in der Dreierkette. Hat schon ganz gut, aber hat jetzt auch irgendwie gefühlt keine Minute gespielt bei der Copa. Wurde er mal eingewechselt?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Einmal hat er gespielt.
Ja, aber sonst nicht Startelf oder so. Nee.
Und sehe ich eigentlich auch nicht und hoffe ich auch nicht. Noch eine Sache zu Dibu Martinez. Ich glaube, das wirkt auch noch ein bisschen weiter sogar als nur auf die eigene Viererkette. Stellt euch ein Elfmeterschießen vor, die Brasilianer haben das auch gesehen. Ne?
Mhm.
Also ich glaube, da hat Argentinien einen richtigen Vorteil jetzt, wirklich. Und sonst stimme ich dir 100% zu. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die nochmal ganz anders auflaufen werden. Du wolltest nichts gegen Otamendi sagen, ich übernehme das mal, ne? Ich habe es ja noch nicht gemacht bis jetzt, dann darf ich das. Da spielt er irgendwie nach einer Viertelstunde einen Pass auf Hüfthöhe, tippend auf Molina, der irgendwie von zwei Leuten angelaufen wird. Ich habe wirklich, ne? Fällt mir nichts mehr zu ein.
Wenn man dazu sagt,
ja, genau. Und da muss er halt wirklich irgendwie entweder sehr viel Vertrauen in deine Mitspieler haben, sonst machst du sowas nicht. Hat er anscheinend gehabt, ist ja auch gut gegangen, aber im Prinzip kriege ich trotzdem jedes Mal Herzrasen, wenn er im Ball ist. So nett ich ihn irgendwie finde. Ich gucke seine Videos immer gerne, die er von Papu Gomez macht, wenn der tanzt und so, wie er das alles kommentiert, finde ich super, aber eieiei.
Also, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Mich hat im Ernst ja noch ein bisschen gewundert, dass im Halbfinale Acuña erst auf der Bank saß. Also ich hätte eigentlich auch erwartet, dass Acuña spielt hinten links, weil ich Tagliafico auch irgendwie seit 2 Jahren schon nicht mehr so überragend finde, wie er manche, oder was er eigentlich zu leisten imstande ist. Wenn ich noch an die Ajax-Zeit denke, als Ajax ins Halbfinale der Champions League gekommen ist, damals fand ich ihn wirklich richtig gut. Da hätte ich mir auch vorstellen können, dass der Typ halt wirklich auch in der Dreierkette funktioniert, also als linker Flügelläufer quasi. Und ich glaube, das hatte man ja auch zeitweise auch mal ausprobiert, ne, in den WM-Quali-Spielen.
Das hat er auch im Club oft gespielt.
Genau,
ja. Also der kann das, der kann die ganze linke Seite eigentlich spielen.
Ja, aber ja, wie du vorhin gesagt hast, die Dreierkette funktioniert, da hat man dann auch relativ schnell ad acta gelegt und hat, glaube ich, eine zeitweise noch mit Nico Gonzalez irgendwie als linken Flügelläufer dort gespielt, was auch nicht so richtig geklappt hat.
Was auch gut funktioniert hat, echt, fandest du?
Ich fand das nicht so gut. Wenn, dann würde ich am liebsten noch die Maria sehen tatsächlich. Auf der Position.
Ja, natürlich ist das nicht die Optimallösung. Das würde ich auch sagen. Aber ich glaube, in einem oder zwei Quali-Spielen, das ist aber jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, da hat
das war in der Team November waren das, glaube ich, oder Oktober, die späten letztes Jahr. Ja, da habe ich aber auch plus ein Spiel gesehen, da fand ich es wirklich nicht gut. Aber da hatten sie auch so eine ganz, ganz komische Elf, glaube ich, sogar Lisandro Martinez noch im Mittelfeld gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Aber es ist jetzt auch viel Halbwissen, was ich da jetzt raushaue, was die Aufstellung angeht. Aber irgendwie hätte ich mir da gerade von Tagliafico auch bei der Copa mehr erhofft, dass er eher dieser Stabilisator ist. Also Acuña finde ich auch mega geil, der bringt mega Dampf mit. Aber wie Andi schon sagt, also die Konzentrationsschwäche manche bei Tagliafico, dass er, also einmal im Spiel hat er mindestens so einen Ball dabei, den er unterläuft. Und dann wird es halt gleich gefährlich, gerade so wenn die in seinen Rücken gespielt werden, so diagonal übers Feld, dann schlage ich manchmal echt die Hände über den Kopf zusammen bei ihm. Ich denke, mein Gott, orientiere dich doch schon vorher, du siehst doch schon, dass der Spieler ausholt, dann nimm doch schon mal eine seitliche Stellung ein, dass du nach hinten schneller laufen kannst und dich nicht komplett drehen musst. So. Das ist, ja, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es das eine ziemliche Schwächung sein könnte, wenn der dann doch spielen sollte. Im Vergleich zu Acuña zumindest.
Gut, dass Victor nicht dabei ist.
Ja.
Weil du, was du gerade gesagt hast über Taglia.
Okay.
Als alter Interveniente. Acuña kommt ja auch von Racing.
Ja.
Ne, das ist auch so. Na gut, alles schon ein paar Jahre her.
Gerade sagen. Dann lass uns da einfach mal weiter über das Finale sprechen jetzt, wenn wir sowieso schon dabei sind, über mögliche Aufstellungen zu sprechen. Jetzt kehrt er bei Brasilien dann nach seiner roten Karte, nach dem Kung-Fu-Tritt, Gabriel Jesus wieder zurück. Denkt ihr, dass er sofort wieder in die Startelf rücken wird oder dass er erstmal weiter mit Firmino und Richarlison gespielt wird in der Offensiv und natürlich Neymar?
Er ist doch gesperrt fürs Finale.
Ja, immer noch, ja. Ich dachte, war nur ein Spiel.
Gesperrt, er hat zwei Spieler.
Ach, krass. Okay, sorry, dann hatte ich das nicht auf dem Schirm. Danke dafür.
War auch großer Ärger. Neymar hat irgendwelche Sachen bei Instagram gepostet, für die Moreno Martins von Bolivien wahrscheinlich wieder 4 Spiele gekriegt
hat. Ich wollte gerade sagen, ja.
Aber bei den großen Spielern ist das natürlich nicht so eine Sache. Hat sich irgendwie aufgeregt, dass die Leute, die das entschieden hätten, noch nie Fußball gespielt hätten. Ich meine, kann man jetzt zustehen, wie man will. Es ist schon ein hartes Foul. Ich weiß nicht, hat er ihn gesehen? Ja. Er wird ihm wahrscheinlich nicht gegen den Kopf treten, aber da gibt es in anderen Ligen auch schon mal zwei Spiele für. Also richtig übertrieben fand ich es jetzt nicht.
Ja, genau. Also
das ist bitter, weil es ein Finale ist, dass er verliert. Aber ey, also ein Spiel finde ich auch zu wenig. Zwei Spiele sind in Ordnung. Und das ist halt dann Pech. So, sorry, aber ne, haben auch andere gute Spieler. Ne? Also man kann ihn schon ersetzen. Aber für ihn persönlich ist es natürlich bitter.
Ja, absolut.
Chichi hat es jetzt auch noch schlau gemacht, hat jetzt nochmal Vinicius reingebracht, damit er auch noch ein bisschen spielt, falls er den im Finale braucht, damit er auch noch ein bisschen Selbstvertrauen vorher tankt. Gerade auf Außen auch, ne, so eine ähnliche Position ja zumindest, wie Gabriel Jesus sie gespielt hat in dem Spiel, wo er runtergeflogen ist. Also sie werden jetzt keine schlaflosen Nächte haben, weil der ausfällt, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, absolut. Also man hat dann noch mit Everton, der ja gegen Peru dann gestartet ist, von dem ich mir auch beim Turnier ein bisschen mehr erhofft hätte von Everton, der letzten Sommer zu Benfica gewechselt ist. Bei der letzten Copa 2019 war er eigentlich die Entdeckung des Turniers, also der Schuldige sah schlechthin. Da hat er, glaube ich, sogar 4 Torbeteiligungen gehabt bei der letzten Copa, wenn ich mich recht entsinne. Und dieses Jahr, glaube ich, waren seine ersten Einsatzminuten, die er jetzt gegen Peru dann so hatte im Halbfinale. Also, wie du schon sagst, ich glaube, dass Brasilien jetzt keine schlaflosen Nächte da haben wird, nur weil Gabriel Jesus irgendwie ausfallen wird. Tatsächlich, ja.
Ja, denke ich auch. Ich meine, ist auch eine Top-Mannschaft, so wie sie auf dem Platz steht, ne? Also.
Ja.
Das schon. Das wird echt ein hartes Stück Arbeit. Und da frage ich mich halt auch, also ich habe da auf Albi Celeste Sicht auch ein bisschen mehr Fragen. Mhm. Weil, also Brasilien ist schon, würde ich, also wenn es einen Favoriten gibt, dann der Titelverteidiger und Gastgeber, ne? Das kann man, glaube ich, schon so sagen, dass jetzt wahrscheinlich eher von Brasilien erwartet wird, da das Spiel zu machen, aber letztendlich ist es ja auch egal. Die werden beide wahrscheinlich da was spielen wollen. Da stellt sich halt dann für mich so die Frage, was machst du auf der Sechserposition, ne? Also ich hoffe schon, dass Paredes spielt. Ich nichts gegen Guido Rodriguez, aber sehe ich nicht in so einem Spiel, da ist er mir dann doch eine Nummer, ja, ich will jetzt nicht sagen zu schwach, aber es wäre ein falsches Zeichen auch.
Ja, auch, glaube ich, zu behäbig. Also ich finde, Rodriguez, der braucht immer ewig, der hat sich mal gedreht, und wenn dann gerade die zentralen Räume und Paqueta mit Neymar zusammen und dann nach den zurückfallenden Richarlison oder Firmino, je nachdem, wer dann im Zentrum spielt, dann irgendwie überladen werden, dann sehe ich auch schwer, dass Argentinien den Sechserraum schnell genug gefüllt bekommt, gerade wenn man dann vielleicht in Kontakt gerät oder so, ja.
Ja, das ist dann schade. Ich meine, man könnte, jetzt ist es zu spät, ne, weil man es nicht lang geübt hat, aber Lisandro Martinez, finde ich, den kannst du überall hinstellen eigentlich. Ja. Ne, so. Schade auch, dass jemand wie, ne, zu Recht nicht dabei, aber wie Ascar Siva, wo man dann vor ein paar Jahren dann dachte, oh geil, das könnte der neue Mascherano sein und das wäre super. Und jetzt haben wir eigentlich mit Guido Rodriguez den einzigen wirklichen Sechser. Und da war ich weiß nicht, so auf ganz Top-Level ist er mir dann nicht ganz stark genug. Und Paredes, das ist halt auch so eine Diskussion, weil was ist er überhaupt? Ist er ein Sechser, ist er ein Achter, ist er, ne, eigentlich sogar, könntest du auch auf die 10 stellen, rein theoretisch. Für mich ist er kein Sechser.
Ja.
So, ne, und das ist ein Problem, aber ich finde trotzdem, es macht schon einen Unterschied, wie du dich aufstellst, ob du Paredes, ich meine, du kannst auch mit Guido Rodriguez und Paredes spielen, wenn jetzt Lo Celso oder zum Beispiel rausgeht, ich glaube, De Paul ist fix, der spielt, das ist sicher, finde ich auch gut, ne, der spielt echt ein gutes Turnier.
Ja.
Und dann vorne, wie wir vorhin geredet haben, ob der jetzt Di Maria spielt oder Nico Gonzalez spielt, Nico Gonzalez, ich meine, ich würde ihn auch rausnehmen, einfach auch, weil man das Gefühl hat, der trifft die Bude einfach nicht. So, ansonsten, er bringt sehr viel mit, sehr viel, was der Albi Celeste auch in den letzten Jahren immer mal wieder gefehlt hat, aber das kann Di Maria genauso gut eigentlich. Und der hat eine ganz andere Torgefahr oder ganz andere Scorer-Qualitäten einfach. Aber für mich ist echt interessant, also ob Montiel, Molina, ist egal. Aber Tagliafico oder Acuña, das ist ein Unterschied. Und wer spielt auf der 6? Und ich hoffe, es ist Paredes. Und ich hoffe, Paredes, Lo Celso und De Paul. Die drei.
Das würde ich, ja, absolut, würde ich genauso unterschreiben. Also Paredes ist auch ein Spieler für so ein Spiel, der mit all seiner Physis, die er reinbringt und auch irgendwie mit der Garra, die er so hat, ne? Der liebt so Spiele, wo er den Gegner erstmal nach 10 Minuten schon mal anmucken kann. Und was ich bei ihm halt schwierig finde, das hatte ich auch letztens schon mal, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, Andi Wirtender glaube ich, kurz oder mit Johannes auch drüber gesprochen, dass er sich immer schon nach 10 Minuten gefühlt die gelbe Karte abholt und dann 80 Minuten vorbelastet ist und auch wegen so kleinerer, sinnloser Fouls im Mittelfeld, wo eben dann kurz irgendwie sind die Pferde durchgehen. Da muss er natürlich aufpassen, gerade gegen Brasilien. So ein Neymar, ne, wenn er da zweimal vorbeigeht, dann hält es dann einmal im Trikot fest, da hast du ja schnell eine gelbe Karte, als du gucken kannst und dann... Mhm.
Weil ihm so da wahrscheinlich am ehesten noch, mag jetzt zwar vielleicht ein bisschen platt klingen, aber dadurch, dass er trotzdem mit Neymar bei PSG jetzt die letzten Jahre zusammengespielt hat, die letzten beiden, oder 3 Jahre sind ja mittlerweile fast schon, könnte vielleicht auch noch ein kleiner Vorteil sein, dass er ihn da ein bisschen besser kennt, aber Neymar kriegst du ja trotzdem eigentlich nicht so wirklich verteidigt. Also,
Neymar kennt Paredes auch.
Ja, wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich auch noch ein kleines Problem sein.
Weißt du, diese beiden Spieler, und letztendlich ist es ja das große Duell, es ist Messi gegen Neymar und wir müssen jetzt ja keine Statistik-Nerd sein, aber kurzer Blick auf die Statistik, da weißt du, was Sache ist. Es ist Messi gegen Neymar, eigentlich. Und du kannst die Spieler noch so gut kennen, so ob du bei Barca spielst oder bei PSG spielst, diese beiden Jungs kannst du nicht stoppen. Kannst du nicht stoppen als Einzelspieler, das geht gar nicht. Von daher ist es vielleicht eher ein Vorteil für Neymar, dass er weiß, was die Schwachstellen von Paredes sind, als umgekehrt.
Möglich, ja.
Sind dann auch gut befreundet, ne? Also ist vielleicht auch immer noch so ein Punkt, haben sich schon so ein bisschen so die kleinen Pfeilchen hin und her geschossen. Ich glaube, die haben beide richtig Bock. Also Paredes und Neymar, meine ich jetzt, ne?
Naja. Die,
ist irgendwie ein Duell, auf das ich sehr gespannt bin, falls es da mal ab und zu kommt. Aber Anni, du hast natürlich recht, ist irrelevant, ob der den jetzt kennt oder nicht. Ist so.
Absolut, ja. Weil ich es gerade eben nochmal so drüber nachgedacht habe, also wenn du dann tatsächlich, also Lo Celso finde ich eigentlich auch ziemlich unterschätzt, gerade was die Defensivarbeit angeht, aber gerade das Dreier-Mittelfeld aus Paredes, Depaul und eben Lo Celso, also sind jetzt auch alles keine Spieler, die tatsächlich dann auch auf den Ball warten und quasi die Gegner auf sich drauf zukommen lassen und dann in die direkten Zweikämpfe gehen, sondern die suchen eher die Zweikämpfe, die rücken ja eher entgegen und suchen dann eher die Flucht davon, als irgendwie hinten zu verteidigen. Das könnte wahrscheinlich gegen Neymar oder Paqueta, wir haben vorhin schon über das gute Zusammenspiel gesprochen, mit kurzen, schnellen Doppelpässen, könnte ich mir echt vorstellen, dass dann Brasilien das ein oder andere Mal irgendwie ein 4 gegen 3 auf die restliche Verteidigung oder so zuläuft oder ein 5 gegen 4 oder so sogar, ne? Also je nachdem, wer da eben nachrückt, aber das können glaube ich, die entscheidenden Duelle werden, wenn dort Brasilien schnell in die Zwischenräume kommt und die Sechser zu aggressiv rausrücken.
Du weißt ja, 5-0 geht's aus. Hab das schon gehört.
Okay.
Haben wir gehört.
Bolsonaro hat gesagt.
5-0. Ach du Scheiße, Alter. Oh, nee. Der Typ macht mich fertig, wirklich. Also wenn
wir wollen ja nicht politisch werden. Aber das stimmt schon. Also man muss wirklich, Argentinien braucht natürlich einen Sahnetag, ne? Vor allem in dieser, sagen wir mal, defensiven Kompaktheit, was ja bei der Albiceleste immer so ein bisschen latent ein Problem ist. Ja, und da, das ist natürlich eine Gefahr. Ne? Und dann hast du dann auch noch irgendwie, also Nico González macht schon nach hinten, würde ich jetzt mal behaupten, macht schon noch mal ein paar mehr Meter nach hinten als Di Maria. Messi nach hinten.
Na? Ja, ist eine Sache für sich.
Und dann hast du Depaul ist geil eigentlich. Der ist auch echt so ein kleines Mosaiksteinchen, was gefehlt hat. Mir hat auch immer Palacios gut gefallen. In der Nationalmannschaft auch immer stark. Aber ich denke, es wird da sehr viel, eigentlich, du musst das irgendwie gewinnen, aber wenn du dann gegen Fred und Casemiro da vorne Paqueta, Neymar und wer dann auf der rechten Seite spielt, werden wir ja dann sehen. Ich denke, wenn du das dominieren kannst, ne, wo vielleicht jetzt auf den ersten Blick die Brasilianer im Vorteil sind, aber ich glaube, da wird das Ding entschieden. Ne, und dann hast du halt, wie gesagt, die zwei großen Könige auf beiden Seiten, wo ich sagen würde, das Momentum liegt definitiv bei Messi. Definitiv. So egal, ob Brasilien zu Hause spielt oder nicht. So, das ist der beste Messi, den wir jemals gesehen haben. So, der hat schon immer gut gespielt, ne? Aber jetzt siehst du das auch anhand des ganzen Scorer. So, das war ja auch immer ein Problem bei Messi, wenn wir mal wirklich ehrlich sind. So. Ob das WM war oder Copa America war, in den entscheidenden Spielen kam auch von dem Lionel Messi. Also wenig Tore, wenig Vorlagen. So, und das ist anders dieses Jahr. Und ich glaube, das ist irgendwie diese ganze Albiceleste Mannschaft, Staff, dann war ja sein Geburtstag auch nochmal, ne, Asado und alles, ne? Ja. Ich glaube wirklich, die haben es alle gecheckt. Das ist der Moment, weil Weltmeisterschaft schwer zu gewinnen. So, und Copa America, das ist vielleicht wirklich die letzte Chance für Lionel was zu reißen. Und ich glaube, mit dem Spirit gehen die dann da rein und die werden dich zerreißen. Zerreißen. So. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Jascha ist ja auch von seinen Sympathien her, würde ich jetzt mal behaupten, auf argentinischer Seite. Denke ich mal.
Das ist, ist relativ eindeutig verteilt bei mir, das muss ich zugeben an dieser Stelle.
Aber dann mal für dich jetzt, Sascha, du als, ich nenne dich jetzt mal eher als Außenstehender,
ja.
Wie siehst du das denn eigentlich?
Also für mich wird tatsächlich also zwei Sachen entscheidend sein. Einmal natürlich, wie es Brasilien, wie Argentinien das schafft, tatsächlich die angesprochenen Gegenangriffe zu verteidigen, also gerade im Zentrum, wenn dann eben Paredes und Co. dann herausrücken, wenn Neymar und Co. dann den Zwischenraum dort vor der Abwehr überfluten, will ich es fast nennen, mit vielen Spielern und dann die Box dort vollkrachen. Das ist tatsächlich der Punkt, wenn sie das defensiv schaffen, glaube ich, dass da nicht, also da wird immer noch natürlich die 1 gegen 1 Duelle entscheidend sein, gerade von Flügeln. Aber ansonsten würde ich sagen, hat man dann schon eine ganz gute Basis, wenn man es quasi schafft, diesen Umschaltmoment nach Ballverlust wieder schnell in die Kette zurückzukommen und wahrscheinlich dann auch, dass die Sechser auch eine gewisse und die Achter eine gewisse Geduld haben und nicht irgendwie zu früh auf diesen Ball gewinnen wollen, weil dann macht dich Neymar, Paquette und Co. machen dich einfach nass, dann hast du keine Chance, das Tempo ist einfach zu hoch. Offensiv aus argentinischer Sicht glaube ich, dass es entscheidend sein wird, wie man selbst überhaupt in den Strafraum kommen will. Also bei Brasilien hat mir am meisten gefallen bisher bei der Copa, dass sie es immer geschafft haben, die Gegner immer außerhalb des Strafraums zu halten, dann Abschlüsse meistens irgendwie aus 20, 18, 16 Metern gekommen sind, die Ederson fast immer sicher irgendwie abgewehrt hat oder dann die überhaupt gar nicht aufs Tor kamen. Also das schafft Brasilien, finde ich, sehr, sehr gut gemacht defensiv, dass man wirklich den Gegner einfach auf Distanz gehalten hat, beziehungsweise irgendwie zu überfrühten Abschlüssen sie gezwungen hat. Da interessiert mich tatsächlich dann auch, wie Messi und Co. dann darauf reagieren, also ob man es eben schafft, dann vor dem Tor die Ruhe zu bewahren, ob dann auch die Flügelspieler, da würde ich eben Nico Gonzalez, der am ehesten auf linke Flügel, gerne sehen tatsächlich, weil er, anders als Di Maria, nicht ganz so einen Hang hat, so ins Zentrum reinzuziehen, da wartet er länger noch ein bisschen und zieht dann relativ spät erst rein. Also wenn man da quasi jemanden hat, der hinter die Kette sprintet, dann könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass du dort, dass Messi ähnlich wie das vielleicht Alba bei Barcelona macht, dass der dann immer Pässe hinter die Kette bekommen hat, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Oder Acuña auch in einer ähnlichen Rolle, der dann immer die Diagonalbälle von Messi dort hinter die Kette bekommt. Das sind tatsächlich auch so die Punkte, die Argentinien, finde ich, beherzigen muss. Und wenn man das schafft, hat Argentinien durchaus eine Chance, wenn das natürlich zwei, also das sind nicht gerade die einfachsten Szenarien, die Argentinien dazu bespielen hat, defensiv und offensiv, ne? Deswegen sehe ich auch Brasilien als leichten Vorteil. Andersrum natürlich, wenn wir jetzt die Brasilianer angucken, sehe ich natürlich als Schwachstelle die Außenverteidigerposition. Also, weiß nicht, also Danilo hat ja auch, glaube ich, ab und zu nochmal gespielt, aber Renan Lodi, gut hinten links, das ging eigentlich auch noch, der hat eigentlich auch eine ganz gute Copa bisher gespielt, aber ansonsten sehe ich die jetzt eigentlich auch nicht auf so hohem Niveau, dass man da Messi dort irgendwie mit verteidigen könnte, wenn er auf Außen ist im 1 gegen 1 und auch Nico Gonzalez mit seinem Tempo, was er mitbringt, sehe ich eigentlich auch nicht, dass Danilo da so extrem viel, außer jetzt mal wahrscheinlich irgendwie so seine Erfahrungen in manchen Situationen schon 1 gegen 1 Duellen da entgegenzusetzen hat, aber das sind wirklich so die Schwachpunkte, die Brasilien, wenn sie überhaupt irgendwelche haben, tatsächlich defensiv hat, offensiv sehe ich da keine Probleme, also gerade auf wen man dann noch reinwerfen kann, das ist nochmal eine Nummer höher einzustufen, glaube ich, als bei Argentinien. So, langer Monolog, um das kurz zu machen. Ich denke, Brasilien leicht ein Vorteil, aber meine Sympathien sind eigentlich auch tatsächlich, ja, also auch eigentlich bei Argentinien bei der IB Celeste, ja. Einfach weil es ist ja an der Zeit für Messi, das Ding zu holen, auch für die ganze Mannschaft ist es irgendwie an der Zeit. Es wirkt nicht ganz so. Also 2014 fand ich sie ziemlich defensiv, irgendwie auch nicht so einen geilen Kader zusammen gehabt, dann auch irgendwie Garay hinten noch verteidigt und auch Marcos Rojo und so, das war kein cooler Kader, jetzt haben sie wirklich, wir hatten es vorhin schon angesprochen, mit Lautaro Martinez, Nico Gonzalez, auch junge Leute mit dabei, die auch, Palacios würde ich auch dazu zählen, aus dieser neuen Generation und eben auch noch diese alte Generation um die Maria und Messi und dazwischen halt so Rodrigo de Paul, der irgendwie so in den letzten ein, zwei Jahren dazu überhaupt so emporgekommen ist und das finde ich irgendwie einen coolen Kader und auch wie die Mannschaft spielt und wie sie auch mittlerweile von, also wie Messi die Mannschaft mittlerweile auch tragen kann. Das war die Jahre immer hinweg das Problem, dass Messi eben seine Dominanz dort nicht so auf dieses argentinische Spiel ummünzen konnte. Das klappt jetzt einfach, weil die Mitspieler einfach gut sind oder wahrscheinlich ist einfach die Zeit, dass es reif ist. Weiß ich nicht.
Ich glaube, das liegt vielleicht auch an Messis Auftreten auch nochmal innerhalb dieses Zirkels AFA und Albiceleste, wo man das Gefühl hat, der fühlt sich wohler. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, vielleicht weil das bei Barca auch nicht mehr ganz so läuft und er vielleicht davor schon viel diese Barcelona, weiß ich nicht, diesen Barcelona-Fokus vielleicht sehr stark hatte und dann in Argentinien, weil das dann auch immer so eine Heckmeck ist mit der Organisation, die AFA so schlecht aufgestellt ist und die dann vielleicht jetzt in den letzten Jahren relativ oder sich ein bisschen entwickelt haben, ein bisschen besser arbeiten. Aber man merkt schon, dass er da einfach ja, offener ist. Und ich finde auch, ich meine, Messi spielt schon immer überragend, aber wenn ich mir, weiß ich nicht, habt ihr das da auch gesehen, wie hier dieser, wie, als er da gegen Kolumbien so abgegangen ist und, ja. Und weißt du, diesen Baum von, wie war's hier, der Innenverteidiger.
Jeremina.
Der andere.
Sanchez.
Genau, Davin Sanchez. Der so an ihm abgeprallt ist. Und dann kam Wilmar Barrios und hat ihn halt weggesenzt. So. Aber davor, weißt du, das ist halt auch diese, man hat so das Gefühl, weil gedribbelt und alles ist ja schlimmer, aber ey, du musst mal so eine Kante wie ihn, der muss mal an dir so abprallen. So. Und ich finde, in dieser Szene war so viel drin, wo du denkst, ey, dieser Messi, der ist gerade, das ist das Powerhouse, was wir uns schon immer in diesem Kontext Albiceleste so gewünscht haben. Ne? Und dann kannst du dir vielleicht auch mal verzeihen, dass du keinen Fred und Casemiro hinter dir hast, die so, ne, die halt auch diesen Impact nach vorne haben, so, solange es bei ihm funktioniert. Und ich glaube, dass es im Finale einfach so weitergeht. Ich hoffe es. Und ich bin wirklich überzeugt, Messi macht's.
Okay.
Ich glaube, Messi war noch nie so ein großer Leader wie im Moment. Ne? Was wir da sehen, haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. So, auch wenn ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, nach dem verschossenen Elfer von Mina.
Ja.
Haben natürlich alle die Szenen von Martinez gesehen, aber wie Messi da gejubelt hat und wie er dann dem Mina auch noch zuruft, ja, jetzt kannst du tanzen.
Weiter oder?
Ja. Genau, ja. Super, ne? Das habe ich noch nie gesehen bei Messi, der immer eher über Leistung geführt hat als über Rhetorik, ne? Und das hat sich jetzt auch noch ein bisschen verändert und Körpersprache. Also da würde ich dir absolut recht geben. Der fühlt sich aus irgendeinem Grund mega wohl.
Er ist ihm jetzt auch entfolgt bei Instagram, hast du es gelesen?
Nein, nicht wirklich.
Gott.
Ein offener Affront quasi. Okay.
Ja, sie kennen sich ja, sie haben ja, ich weiß nicht, vor 3-4 Jahren ja bei Barca zusammengespielt und kennen sich ja daher, aber das ist ihm nicht so reingegangen, Lionel.
Ich sag mal, ne, dass er da getanzt hat, als er Luis Suarez aus dem Turnier geschossen hat, das ist ihm zum Verhängnis geworden.
Ja.
Mit Messis Freunden legt man sich nicht ungestraft an.
Jascha, vielleicht du noch abschließend als kleinen Tipp. Was denkst du, wer wird sich durchsetzen? Siehst du ähnlich wie Andi oder ist der eher?
Ich habe eben darüber nachgedacht, was ich auf diese Frage antworten werde. Und ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier für ein schlechtes Omen zu sorgen, wenn ich sage, dass Argentinien gewinnt. Also ich weiß nicht, wie ich das verklausuliere. Ich denke, dass Brasilien zumindest nicht gewinnt, weil ich glaube, dass der Druck für die deutlich größer ist, als man irgendwie merkt. Die spielen in Maracanã gegen also das Spiel überhaupt, das größte Spiel, vielleicht abgesehen von dem WM-Finale, was man da überhaupt haben kann, gegen einen Gegner, der, wie Andi richtig gesagt hat, finde ich, total das Momentum auf seiner Seite hat, was auch halt für den jeweiligen Superstar gilt. Also Messi ist da auch vorne. Und also wenn es nicht jetzt ist, wann dann? Ich denke, irgendwie wird das Schicksal vielleicht da auch noch mitzureden haben. 4 verlorene Finals. Die Generation hat auf jeden Fall einen Titel verdient. Und fußballerisch gesehen, das war jetzt alles so ein bisschen metaphysischer, wenn wir dann nochmal aufs Konkrete kommen, denke ich, dass genau, wenn diese Sachen passieren, die du angesprochen hast, wenn das Mittelfeld es irgendwie schafft, nicht andauernd überrannt zu werden, also das argentinische Mittelfeld, wenn man es irgendwie schafft, zumindest numerisch eine Gleichzahl hinzukriegen und ja, man irgendwie dafür sorgt, dass Neymar nicht so viel Spaß am Fußballspielen hat, Argentina ja auch irgendwie, also die haben ja schon ihre Möglichkeiten auch durchaus traditionell gesehen. Die wissen ja, wie man Leuten den Spaß nimmt. Und wenn sie das auf den Platz kriegen und dann noch nach vorne die eine oder andere Aktion setzen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das diesmal was werden kann.
Okay. Bei mir vielleicht noch abschließend als Prediction auf das Finale. Ich weiß nicht so recht. Also einerseits bin ich voll bei euch. Argentinien hat absolut das Momentum, auch, also nicht nur im Sinne dieses drumherum, was dieses Ganze jetzt erst recht Mentalität angeht, sondern eben auch rein spielerisch. Aber ich finde, Brasilien sollte man da echt nicht unterschätzen, weil Brasilien spielt, finde ich, genau so, wie halt so eine Top-Nationalmannschaft spielt. Also recht nüchtern, ja. Nicht immer so diesen absoluten Hurra-Fußball. Erinnert mich auch so ein bisschen an England bei der EM derzeit. Stehen halt hinten einfach sehr solide, sehr sicher. Und ja, also gerade wenn ich noch an dieses Duell bei der letzten Copa denke im Halbfinale, was sicherlich auch nochmal andere Vorzeichen hatte, auch mit Fans, weil ich glaube, dass jetzt keine Fans im Stadion sind, wird auch kein Vorteil unbedingt für Brasilien sein. Also ich glaube, wenn das Maracana voll gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, ganz klarer Vorteil, was das angeht, für Brasilien. Aber jetzt dadurch, dass gar keine da sind, die glaube ich eher nochmal der Druck auf Brasilien, aber die waren mir jetzt eigentlich auch in den letzten Jahren, die haben halt auch so gefestigte Spieler drin, also die haben jetzt wirklich außer vielleicht die Außenverteidigerpositionen mit Renan Lodi, aber der Typ ist halt auch Meister geworden mit Atletico. Danilo spielt schon seit Jahren, obwohl er eigentlich nie wirklich Weltklasse war, bei Topverein, das jetzt Juventus, Real, wie auch immer war. Also es sind wirkliche Schwächen jetzt, wie es bei Argentinien der Fall ist, haben die ja eigentlich nicht so. Und ja, also ich kann mir da vorstellen, dass in Brasilien eher die Mannschaft sein wird, die Argentinien versucht, dort den Spaß am Spiel zu nehmen. Kann ich mir eher vorstellen, dass Tite da eher so einen recht konservativen Ansatz wählt, mit eben zwei klaren Sechsern vor der Abwehr, die auch defensiv klar davor bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Casemiro dann wieder große Ausflüge nach vorne machen wird. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass es leider ein sehr knapper Erfolg für die Seleção wird. Leider Gottes. Also aus argentinischer Sicht oder für euch beide zumindest. wollen wir nochmal kurz über das Spiel um Platz 3 sprechen? Kolumbien gegen Peru. Nur ganz kurz. Ich habe vorhin bloß gelesen, dass Kolumbien die letzten drei Spiele, wenn sie im Spiel um Platz 3 gespielt haben, alle gewonnen hat zumindest. Treffen sie jetzt auch beide nach der Gruppenphase nochmal wieder. Da hat ja Peru damals recht knapp gewonnen in so einem, wenn ich sagen, Du-or-Die-Spiel, aber das war auch so ein, glaube ich, zweiter Spieltag damals für Peru, nachdem er gegen Brasilien dort 14-0 auf den Sack bekommen hat und Jeremina damals auch der Unglücksrabe war und das Eigentor geschossen hat. Aber ja, Jascha, weiß nicht, was denkst du, wer wird sich dort am Ende durchsetzen? Schönen Platz 3 ist ja eher das nicht so glamouröse Spiel, was das ist halt davor, dieses kleine Geplänkel sein wird.
Das kannst du halt auch immer schwierig vorhersagen, irgendwie, finde ich. Gerade bei dem Spiel, die sehe ich eher relativ ähnlich. Boah, da kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, irgendwie. Beide haben wahrscheinlich auch nicht sonderlich Bock, das jetzt noch auszuspielen. Also naja. Ich bin nie in die Situation gekommen, Profifußballer gewesen zu sein, aber ich nehme an, wenn du da fast das Finale erreichst, willst du eigentlich nicht das Spiel um Platz 3 spielen. Da kann, glaube ich, alles passieren. Aber ich denke auf jeden Fall nicht, dass ein Fußballfest in irgendeiner Form wird. Ich denke, das wird eher eine nüchternere Angelegenheit heute Nacht.
Also die spielen genau Samstag um 2 Uhr in der Früh, also Nacht von Freitag auf Samstag spielen sie, genau. Genau. Andi, hast du noch irgendwie ein, zwei Sätze zu dem Spiel und Platz 3 zu sagen?
Da kannst du die Dinge also ich werde es mir nicht angucken, wenn ich ehrlich bin.
Dachte ich mir fast. Also,
ja, weil ich finde sowas auch total unnötig. Also ja. Ob ich jetzt Dritter werde oder Vierter werde, weißt du, Halbfinale, das ist das, was du erreicht hast. Ja. Und ich finde, wie gesagt, ich würde es Gareca wünschen, dass es gewinnt. Aber wenn ich dann auch wiederum sehe, Kolumbien, weiß ich nicht, vielleicht wäre das für die auch mal ganz cool, nochmal mir ist es egal, ich habe keine Aktien in dem Spiel. Ja. Von mir aus geht es 4-4 aus, nochmal in den Meter schießen und vielleicht darf Jeremina nochmal tanzen oder so.
Dann folgt Messi ihm wieder oder so, wenn Messi dann am Sonntag oder Montag früh ist es dann ja mittlerweile schon, wenn Messi dann die Copa heimbringt, Jeremina vorher nochmal getanzt hat, dann haben sie sich, glaube ich, auch wieder versöhnt, die zwei, und dann hat jeder dort seinen Frieden dort gefunden, glaube ich.
Ja, genau.
Also ich denke auch, dass das, also ich werde es mir, glaube ich, auch nicht, also nee, ich werde es mir, glaube ich, nicht angucken, nee, das, da ist eher, glaube ich, die Vorfreude da auf das Finale, was dann in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfinden wird, um 3 in der Früh, wenn ich mich recht entsinne. Um 2, okay, genau, um 2 in der Früh, am Montag, wie immer bei OneFootball in der App oder eben bei Sport Digital. auf jeden Fall auch im Fernsehen zu sehen, wenn ihr da Bock habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann würde ich sagen, hätten wir es eigentlich jetzt schon, unsere Vorschau aufs Finale. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drüber. Ich glaube, ihr beiden auch, hat man jetzt auch schon rausgehört, dass auf jeden Fall die Vorfreude auf dieses Finale, glaube ich, oder auf dieses Duell zwischen Brasilien und Argentinien so groß ist wie die letzten Jahre eigentlich nicht mehr. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, bei dir, Andreas, dass du die Zeit wieder mal gefunden hast, uns hier zu beehren.
Ja, gerne, sehr gerne.
Und auch bei dir, Jascha, zum zweiten Mal jetzt schon dabei gewesen beim Cavani's Friseur Podcast, bei der Copa America. Ja, klein Copa America Special so, genau. Sehr gern.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ja, wir danken natürlich, oder ich danke auf jeden Fall dir, dass du dabei gewesen bist und dir natürlich auch, Andi. Kleine Werbung noch in eigener Sache. Ich selbst war im Rasenfunk vertreten. Gestern habe da mit Max Jakob Ost ein bisschen über die Torhüter bei der EM geschnackt. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mal ja, einfach mal in den Rasenfunk reinhört. Aber ich glaube, die meisten hören das ja sowieso. Wir haben es auch schon in den Hörerzahlen gesehen, dass sie, nachdem Max da kurz die Werbetrommel bei uns im Rasenfunk gerührt hat für unseren Copa America Podcast, dass da die Hörerzahlen ganz schön nach oben gegangen sind. Also wahrscheinlich alle, die hier sind, die kennen uns, die kennen eher den Rasenfunk, von daher alles cool. Ja, und dann würde ich einfach sagen, dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Finale, dass auch die bessere Mannschaft immer gewinnen möge. Und dann hören wir uns dann wahrscheinlich am Montag oder Dienstag früh wieder und werden mit Viktor und Johannes zusammen nochmal diese ganze Copa komplett nochmal abrunden, auch vielleicht diese politischeren Themen nochmal darauf eingehen. Da ist der Viktor ja immer ein guter Gesprächspartner für sowas. Und ja, da würde ich sagen, hören wir uns bis dahin. Ciao, ciao. Bleibt alle gesund.